Wir sehen Kontinuitäten zwischen NSU-Komplex und NSU 2.0, vor allen Dingen in einem ja erstmal Kleinreden, in einem Nichtaufklären und ja in einem Versuch sozusagen, dass diese rechte Gewalt und die rechten Netzwerke zu verharmlosen. Also zunächst mal ja, sind die Ermittlungen, als noch gar nicht öffentlich war, dass vor allen Dingen erstmal Seda Bascha Yildiz, die Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess, die wird ja schon seit Sommer 2018 aus diesen Strukturen bedroht und das ist ja im Dezember 2018 bekannt geworden und diese Ermittlungen, die haben während der Zeit, als das nicht bekannt war, auch nicht zum Erfolg geführt. Das kennen wir eben auch bei einem Behördenumgang mit einer extremen Rechten innerhalb und außerhalb von Behörden und bis heute sind da ja keine Verantwortlichen gefunden und das liegt eben auch daran, dass erst jetzt zögerlich von einem Netzwerk die Rede ist, das hätte schon viel früher sein müssen, sondern eher von Einzelfällen ausgegangen wird und das ist ein Problem, was wir aus dem NSU-Komplex kennen und was dazu führt, dass diese Strukturen eben nicht aufgeklärt werden.
Genau, das geht so ein bisschen in die Richtung meiner zweiten Frage. Wie blickt ihr denn konkret auf die Debatten um die Frage, welchen Hintergrund der oder die TäterInnen haben?
Wir denken, dass es da ein rechtes Netzwerk gibt. Vielleicht ist es nicht komplett in der Polizei verortet, sondern vielleicht sind da Beamtinnen der Polizei mit dabei, vielleicht Menschen, die außerhalb der Behörden stehen. Ich würde auch nicht sagen, dass das auf Hessen beschränkt ist, sondern eindeutig gibt es da ja auch mögliche Verbindungen nach Berlin, weil ja eben auch Berliner Politikerinnen und Akteurinnen da bedroht werden. Das heißt, wir gehen da von einem Netzwerk aus, und wir gehen eben davon aus, dass dort nicht mit Nachdruck ermittelt wird, weil ja, Beamtinnen müssen sich einloggen, um Daten abzufragen. Ja, da können auch andere jeweils den Zugang benutzen, offensichtlich. Aber wir sehen, dass da nicht mit Nachdruck eben ermittelt wird. Und das kommt eben noch zu dieser Struktur, die genau deswegen noch total unklar ist, eben dazu. Aber wir denken eben, dass wir erstmal von einem rechten Netzwerk in der Polizei Hessen oder auch in ganz Deutschland ausgehen müssen.
Als NSU-Watch war ja auch von Anfang an immer Teil eurer Arbeit, ein besonderes Augenmerk auf die Betroffenenperspektive zu legen. Mhm. Wie bewertet ihr denn jetzt aktuell im Falle den Umgang mit den Personen, die diese Briefe erhalten haben, die mit NSU 2.0 unterzeichnet wurden?
Der Umgang scheint sehr unterschiedlich zu sein und auch sozusagen, wie sehr das Vertrauen der Betroffenen in die verschiedenen Behörden ist, scheint sehr unterschiedlich zu sein. Also Seda Bascha Yildiz zum Beispiel kritisiert das LKA nicht so stark, während Idil Beida, und das ist ja wirklich skandalös, aus der Zeitung erfahren hat, dass ihre Daten bei der Polizei abgerufen wurden. Und das muss man sich wirklich einfach nochmal so vorstellen. Sie hat wahrscheinlich die Debatte die Tage davor vielleicht wahrgenommen. Also ich kann natürlich nicht für sie sprechen, aber so stelle ich mir sozusagen vor, man nimmt die Debatte wahr und dann wird man nicht kurz vorher gewarnt, dass das jetzt auch ihr Name in diesem Zusammenhang in der Zeitung stehen wird, sondern sie muss es aus der Presse erfahren und das ist wirklich ein Umgang mit Betroffenen von rechter Gewalt, von Drohung und so weiter und so fort, der absolut skandalös ist. Und Idil Beida beschreibt ja auch, dass sie schon mehrfach Anzeige erstattet hat, was einfach eingestellt wurde. Und so wieder diese Erfahrung von dieser Nichtaufklärung und vor allen Dingen auch damit, dass es offensichtlich innerhalb der Polizei überhaupt gar kein Aufklärungsinteresse gibt. Also es wird jetzt immer davon gesprochen, dass man wirklich auf eine Mauer des Schweigens getroffen wird, keinerlei Fehlerkultur und es keinerlei Bereitschaft gibt, dort aufzuklären. Und das ist aus Sicht der Betroffenen, die ja weiterhin bedroht werden. Das sind ja keine E-Mails, die in der Vergangenheit liegen, sondern jetzt auch wieder ganz aktuelle Bedrohung, ist das absolut fahrlässig. Und man ist offensichtlich nicht bereit, da die Betroffenen zu schützen.
Jetzt sind ja die Betroffenen in dem Fall überwiegend Personen aus dem öffentlichen Raum oder öffentliche Personen. Wenn du das jetzt vergleichst mit den Opfern des NSU allgemein, kannst du da noch Unterschiede festmachen in der medialen Wahrnehmung oder Präsenz dieser Fälle?
Man merkt es, dass natürlich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die erfahren dann schneller Solidarität, die eigentlich allen Betroffenen von rechter Gewalt zustehen sollte. Ne? Also egal, ob Fälle schon komplett aufgeklärt sind oder nicht, wenn wir sehen, dass Menschen angegriffen werden, bedroht werden oder wie im Fall des NSU eben auch ermordet werden und es da einen rechten Hintergrund geben könnte zumindest, das war ja vor 2011 beim NSU eben nicht klar, aber dann hätte es damals schon eine große Solidarität mit den Betroffenen geben müssen und muss es eben auch heute geben. Und da muss eben gemeinsam von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, eben um diese Solidarität gekämpft werden. Das ja macht natürlich was mit der Sichtbarkeit, aber da müssen wir natürlich sozusagen als Gesellschaft auch aufpassen, dass wir da unsere Solidarität auch ganz also gleich verteilen und dann eben nicht Leute sozusagen bevorzugen. Das ist dann eine Aufgabe der Gesellschaft, dass eben mit der gleichen Solidarität auch Menschen, die eben nicht in der Öffentlichkeit stehen, die gleiche Solidarität erfahren.
Ich würde gerne noch mal einen Blick auf die Tatmotive werfen. Grundsätzlich spielt ja Antifeminismus auch in rechten Ideologien immer eine wichtige Rolle und auch letztlich ja in den Taten. Es sind jetzt ja vor allem Frauen, die auch bedroht werden mit den Briefen. Das Thema fällt in der Analyse der Tatmotive aber auch häufig hinten runter. Und ich habe mich einfach gefragt, wie ihr da Frauenfeindlichkeit auch als Tatmotiv einordnen würdet.
Wir sehen hier auf jeden Fall ein misogynes, also frauenfeindliches und antifeministisches Moment. Also das gehört in dieses Tatmotiv dieses Netzwerks NSU 2.0 auf jeden Fall hinein. Zusätzlich eben sind Frauen betroffen, die sich gegen die extreme Rechte engagieren und die sich auch, ja, also vor allen Dingen Seda Başahildiz, Martina Renner, Janine Wissler, das sind Frauen, die sind auch dafür bekannt, dass sie sich mit dem NSU-Komplex auseinandersetzen und vor allen Dingen für die Aufklärung kämpfen. Also und auch Idil Beider und eigentlich alle Betroffenen haben sich zu diesem Thema auch geäußert. Es ist schon sehr auffällig, dass genau diese Frauen ausgewählt werden. Und ja, du hast vollkommen recht, dieses Thema Antifeminismus, Frauenfeindschaft, Misogynie als Teil von einem extrem rechten Weltbild und auch Teil von rechten Terror ist noch sehr, sehr stark unterbeleuchtet. Also da auch bei dem Täter von Halle beispielsweise spielt das eine Rolle, es spielt eine große Rolle, wenn wir uns dieses ganze Milieu von rechten Terror, der angetrieben wird aus diesen ganzen Internetforen und so weiter, den Telegram-Gruppen, da spielt das eben auch eine große Rolle. Das ist etwas, worüber wir uns gerade in Zukunft noch mal viel stärker verständigen müssen, weil es eben da untrennbar auch mit reingehört und hier eben auch sehr offen zutage tritt. Also es ist kein Zufall, dass hier Frauen bedroht werden, würde ich sagen, ja.
Ja, wenn wir uns jetzt anschauen, wie aktuell mit den Vorfällen umgegangen wird, sowohl medial als auch seitens der Behörden, was braucht es denn eurer Auffassung nach für eine angemessene Aufklärung?
Also tatsächlich würde ich jetzt mal überraschenderweise sozusagen auf Horst Seehofer verweisen, weil der hatte auch nach dem Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, sowas gesagt wie, na, es muss jetzt ohne Ansehen der Person aufgeklärt werden. Das ist nie passiert, ne? Also diese komplette Aufklärung, ohne dass man guckt, okay, die Person ist in der Polizei, gegen die können wir nicht ermitteln, das ist ja nie passiert. Das waren immer nur leere Worte von Horst Seehofer, aber genau sowas bräuchte es natürlich. Es braucht wirklich Ermittlungen, die und ermittelnde Behörden ja auch, die bereit sind, da wirklich das Netzwerk aufzudecken, so lange, bis diese Gefahr der Bedrohung und auch über die Bedrohung hinaus wirklich aufgehoben ist. Und das heißt, Verantwortliche ermitteln und nicht stehen bleiben, wenn man vielleicht einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche hat, sondern erst aufhören damit, wenn man wirklich das ganze Netzwerk aufgeklärt hat. Und das, denke ich, ist auch möglich. Man muss nur dazu bereit sein und auch wirklich das komplette Feld auch auszuleuchten. Das ist ja das Problem, ja, dass dann wirklich, okay, man hätte eine Person, einen Einzeltäter, Einzeltäterin, viele würden sich damit zufrieden geben, damit ist die Gefahr überhaupt nicht gebannt, sondern man muss wirklich bis zum Schluss diese Ermittlungen machen. Aber bis jetzt sehen wir da überhaupt gar keine Bereitschaft. Und es muss auch dafür gesorgt werden, dass solche Strukturen nicht erneut entstehen können. Das ist eben der nächste Schritt. Und es müsste natürlich eigentlich auch nochmal da entsprechende personelle Konsequenzen in Hessen geben. Aber bis jetzt stehen wir da noch am Anfang und ich bin da auch nicht besonders großer Hoffnung. Aber ich würde sagen, es ist nicht, dass diese Ermittlungen nicht möglich sind. Es ist, dass man nicht bereit ist für diese Ermittlungen. Das ist der entscheidende Unterschied.